HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
I have a dream. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Dann werden diese Landschaften, blühende Landschaften in Deutschland sein.
Yes, we can. Yes, we can.
Eine große Rede ist eine Rede, die Wirkungen auslöst. Also eine Rede, die Gehör findet, Diskussionen auslöst.
Ich höre sie jeden Tag, ich höre die Leute reden. Sie reden, um zu reden, ohne irgendwas zu regeln.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Eine bestimmte textuelle Qualität. Eine bestimmte Ästhetik, auch das ist durchaus legitim als Kriterium dafür, was eine große Rede ist.
Ich höre sie jeden Tag, ich höre die Leute reden.
Der kann überhaupt keine andere Wahl wählen, dass ohne die
Absenkung des Alters, des Alters.
Ohne die Tiefkühlketten werden wir uns späterhin.
Ich höre sie jeden Tag, ich höre die Leute reden.
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
Therefore, as a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
Unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten, sie sind endlich.
Lauter Sätze wie in Stein gemeißelt, darunter auch dieser: Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Das hat heute vor genau 25 Jahren der damalige Bundespräsident Roman Herzog gerufen in seiner ersten Berliner Rede. Am 26. April 1997, nach fast 15 Jahren Regierungszeit seines Parteifreunds Helmut Kohl, legte Herzog den Finger in die Wunde und mahnte dazu, den Reformstau aufzulösen. Und dann? Hat Herzogs Ruckrede, wie sie seitdem genannt wird, mehr hervorgebracht als diesen Begriff? Was macht überhaupt die rhetorische Kraft und die politische Wirkung von großen Reden aus? Von Reden, die zum Beispiel in diesen Tagen eine Zeitenwende nicht nur beschwören, sondern auch einleiten wollen. Was muss passieren, damit eine politische Rede auf Anhieb zündet und danach nicht verpufft? Ein Ruck durchs Publikum. Macht und Ohnmacht politischer Reden, so heißt diesmal der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn vor genau 25 Jahren im Hotel Adlon in Berlin, wo der damalige Bundespräsident seine Ruckrede gehalten hat. In Berlin-Mitte, der damals größten Baustelle Europas, wie Herzog sagte, dort, wo er damals, so seine Worte, die Konturen der neuen deutschen Hauptstadt sichtbar werden sah.
In Berlin wird Zukunft gestaltet. Nirgendwo sonst in unserem Land entsteht so viel Neues. Hier spürt man, wir können etwas gestalten, ja, wir können sogar etwas verändern, wenn wir nur wollen. Einen neuen Aufbruch schaffen, wie nicht nur Berlin, sondern unser ganzes Land braucht. Und ich wünsche mir, dass von dieser Berlin-Erfahrung Impulse auf ganz Deutschland ausgehen. Denn was im Laboratorium Berlin nicht gelingt, meine Damen und Herren, das wird auch in ganz Deutschland nicht gelingen.
Und Roman Herzog schien zu befürchten, dass es nicht gelingen könnte, denn in seinen Augen herrschten damals in Deutschland Mutlosigkeit und ein Gefühl der Lähmung.
Dabei stehen wir wirtschaftlich und gesellschaftlich vor den größten Herausforderungen seit 50 Jahren. 4,3 Millionen Arbeitslose. Die Erosion der Sozialversicherungen durch eine auf dem Kopf stehende Alterspyramide, die wirtschaftliche, technische und politische Herausforderung der Globalisierung.
Aufgaben, vor denen wir stehen, sind gewaltig, sagte vor 25 Jahren der damalige Bundespräsident, und die damalige Bundesregierung unter Helmut Kohl nicht nennend, fuhr er fort, der Nachholbedarf an Reformen hat sich bei uns geradezu aufgestaut. Noch aber sei es nicht zu spät, meinte Herzog, und dann kam der Höhepunkt seiner Rede.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen, wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen.
Und Herzog verschwieg auch nicht, wen er meinte mit dem Pronomen wir.
Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen, die Großen mehr, die Kleinen weniger. Aber es müssen auch alle mitmachen. Die Arbeitgeber, indem sie Kosten nicht nur durch Entlastungen senken, die Arbeitnehmer, indem sie Arbeitszeit und Löhne mit der Lage ihrer Betriebe in Einklang bringen, Die Gewerkschaften, indem sie betriebsnahe Tarifabschlüsse und flexiblere Arbeitsbeziehungen möglich machen. Bundestag und Bundesrat, indem sie die großen Reformprojekte jetzt rasch voranbringen. Die Interessengruppen in unserem Land, indem sie nicht zu Lasten des Gemeininteresses wirken. Die Bürger erwarten, dass jetzt gehandelt wird. Gewiss, ich wiederhole es. Vor uns liegen einige schwere Jahre. Aber wir haben auch gewaltige Chancen, meine Damen und Herren. Wir haben mit die beste Infrastruktur in der Welt. Wir haben hervorragend ausgebildete Menschen. Wir haben Know-how und Kapital. Wir haben einen großen Markt. Wir haben im weltweiten Vergleich immer noch ein nahezu einmaliges Maß an sozialer Sicherheit, an Freiheit und Gerechtigkeit. Und vor allem, ich werde nicht müde, es zu sagen und immer wieder von meinen Reisen zu berichten, überall in der Welt ist man überzeugt, dass die Deutschen es schaffen werden.
Hört, hört, dass die Deutschen es schaffen werden. Fast 20 Jahre vor Angela Merkel setzte auch schon der damalige Bundespräsident Roman Herzog so viel Vertrauen in unser Land und seine Bürgerinnen und Bürger. Und das fast mit den gleichen Worten. Zuvor aber hatte Roman Herzog allen, die ihm zuhörten, ordentlich den Kopf zurechtgerückt mit seiner Ruckrede heute vor genau 25 Jahren. Professor Olaf Kramer, Professor für Rhetorik und Wissenskommunikation und geschäftsführender Direktor des Seminars für allgemeine Rhetorik an der Universität Tübingen. Guten Tag.
Guten Tag.
Im Redemanuskript von Roman Herzog steht auf der ersten Seite der Satz: Ich will heute Abend kein Blatt vor den Mund nehmen, sondern die Probleme beim Namen nennen. Wer sowas ankündigt, muss natürlich auch liefern, sonst macht er sich lächerlich. Wie ist denn Ihr Eindruck? Hat Roman Herzog tatsächlich kein Blatt vor den Mund genommen?
Naja, es ist ja erstmal schon eine historische Rede geworden, die wir da haben, und eine Rede, die auch direkt unmittelbar Wirkung entfaltet hat und stark rezipiert wurde. Also insofern ein erfolgreicher Redeansatz, und diese Idee, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, die bestimmt schon sehr seine Haltung in dieser Rede. Also er ist derjenige, der offen spricht, offen die Probleme darlegt. Man nennt das in der Rhetorik auch Paresia. Das ist die freie Rede, die sozusagen absieht von allen Interessen und Tabus, die man normalerweise hat. Und aus diesem Gestus heraus spricht er hier, und das macht diese Rede zu einer eindrücklichen Rede.
Viele Sätze in Herzogs Ruckrede beginnen mit Ich. Ich frage, ich behaupte, ich mahne, ich erwarte, ich wünsche mir, und am Ende heißt es dann sogar im Dreiklang: Ich rufe auf zu mehr Selbstverantwortung, ich setze auf erneuerten Mut, ich vertraue auf unsere Gestaltungskraft. Gehören Ich-Sätze auf jeden Fall in den Instrumentenkasten einer großen Rede?
Nicht unbedingt. Also ich würde oft eher sagen, dass Wir-Sätze in den Instrumentenkasten einer großen Rede gehören. Aber in dieser Form, dieser Mahnung, dieser freien Paresia-Mahnung, die hier zu finden ist, da ist das schon auch eine gute Haltung zu sagen: Ich bin eben derjenige, der mahnt und der euch jetzt aufklärt. Und so lässt sich diese häufige Nennung des Wortes Ich in diesem Text ganz gut erklären.
Reden, die uns als große oder zumindest berühmte Reden in Erinnerung bleiben, enthalten ja meist einen zentralen Satz, der besonders nachhallt. In der Herzogrede ist das der Satz: Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Das heißt, jeder Redner, jede Rednerin ist gut beraten, sich einen solchen Satz einfallen zu lassen. Gibt es dafür ein Rezept, zumindest eine Liste bestimmter Zutaten für solche nachhallenden Sätze?
Jein. Also es gibt so ein paar Hinweise. Ein nachhallender Satz muss natürlich kurz sein. Also wenn er zu lang ist, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Dieser eine Satz, der dann häufig zitiert wird, der muss auch in sich geschlossen sein. Also er muss sozusagen als Konstrukt in sich Sinn ergeben, ohne dass man viel Kontext braucht. Also das sind so die Dinge, an die man zunächst mal denken kann. Und dann kann man so ein paar Anweisungen haben, wenn man es schafft, irgendwie Sätze zu rhythmisieren oder in einer anderen Form zu gestalten, etwa indem man so Anapher, so gleich Klänge hat, dann sind das Verfahren, mit denen man so einen Satz kommunikativ nochmal stärken kann.
Beim Hören der Rede fällt auf, dass Herzog gerade diesen Satz mit dem Ruck fast beiläufig spricht. Er macht beim Sprechen auch keinen hörbaren Punkt dahinter, sondern schiebt den folgenden Satz sofort nach. Hören wir da gerade nochmal rein.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen.
Kann es sein, dass dem Redner Roman Herzog damals gar nicht bewusst war, dass ausgerechnet der Satz mit dem Ruck als zentraler Satz in Erinnerung bleiben würde?
Ja, das ist schon denkbar. Also Politiker und Redenschreiber versuchen in der Tat immer, Reden auf so zitierfähige Sätze anzulegen, und sei es nicht mit dem Blick auf die große Historie, sondern um am nächsten Tag in die Zeitung zu kommen. Aber es scheint hier wirklich fast so etwas der Eindruck aufzukommen, dass dieser Satz nicht unbedingt als der große Zitatsatz aus der Rede geplant war, weil das halt so unmittelbar mit dem anschließenden Satz verschliffen wird. Und sonst hätte man schon versucht, das so etwas abzusetzen. Man kann sich natürlich dann fragen, warum ist diese Formulierung so erfolgreich? Und sie scheint mir schon auch ganz interessant zu sein, denn erstmal ist eine Formulierung, die es ja eigentlich nicht gibt. Also es gibt den Ausdruck, gib dir einen Ruck, sich einen Ruck geben. Dass ein Ruck durch etwas geht, ist eine etwas ungewöhnlichere Formulierung und im Grunde so eine Variation einer Formulierung, die wir alle kennen. Also eben eine Variation dieses gib dir einen Ruck. Das macht das vielleicht ganz interessant, weil es so einen gewissen Überraschungseffekt hat. Und dann hat diese Formulierung, dass ein Ruck durch das Land gehen muss, natürlich auch eine große Offenheit. Das heißt, er ist in sich geschlossen, aber er ist in vielerlei Hinsicht offen, was die Bedeutung angeht. Sie können ihn sozusagen so interpretieren, wie Sie wollen. Unterschiedliche Interessengruppen können in ganz unterschiedlicher Weise verstehen, was es denn jetzt heißen muss und heißen soll, dass ein Ruck durch das Land gehen muss. Und das ist auch raffiniert eigentlich, weil auf diese Weise ist der Satz geeignet, bei vielen Gruppen Zustimmung zu erheischen.
Ist aber vielleicht auch dadurch ein bisschen beliebig, denn es wird ja jetzt von keinem erwartet, dass er oder sie sich einen Ruck geben muss, sondern der Ruck, der kommt, der soll kommen, ja, oder er kommt nicht. Das klingt ja so, als könnte das gar keiner aktiv beeinflussen.
Ja, ich meine, das ist natürlich ohnehin eine Auffälligkeit dieser Rede, dass sie sehr negativ ist, so vom Grundton her. Es werden lauter Probleme aufgezeigt und es gibt eigentlich wenig optimistische Stimmung. Also ganz am Ende gibt es dann so diesen, wir schaffen das Impuls und die Formulierung, dass das Beste noch vor uns liegt. Aber davor haben wir eben lange Zeit wirklich eine Analyse der Krise. Auch das ist übrigens ein sehr etablierter Redetyp, das nennt man Jeremiade. Also Jeremiade ist eine Rede, die den allgemeinen gesellschaftlichen Verfall beklagt.
Und nach den Klageliedern des Propheten Jeremias im Alten Testament.
Genau. Ja. Und so funktioniert das hier auch. Das ist eine Jeremiade. Das findet man oft auch in der amerikanischen Politik bei diesen Antrittsreden von Präsidenten. Die machen dann aber nach der Klage immer sehr intensiv auch den positiven Wiederaufbau und entwickeln die Vision, wo es denn hingehen soll. Das fehlt in der Tat in dieser Herzog-Rede.
Ja, und Herzog gibt das ja an einer Stelle sogar ausdrücklich zu. Er sagt, niemand darf von mir Patentrezepte erwarten. Das Ganze ist also im Grunde ein Ruck mit Rückzieher, oder?
In gewisser Hinsicht ja, also es ist die große Mahnung, aber derjenige, der uns ermahnt, sagt uns auch nicht, auf welchem Weg wir uns jetzt halten sollen.
Professor Olaf Kramer, Professor für Rhetorik und Wissenskommunikation und geschäftsführender Direktor des Seminars für allgemeine Rhetorik an der Universität Tübingen. Ganz herzlichen Dank. Alle rhetorischen Stärken oder Schwächen einer Rede, auch einer Ruckrede, werden allerdings vollkommen unwichtig, wenn die Rede schon akustisch beim Publikum nicht ankommt. Wenn nämlich der da vorne oder im folgenden Fall der da oben viel zu weit weg ist vom Publikum und eben auch kein Mikrofon zur Verfügung hat. So ist das in dem Film Das Leben des Brian. Da hören wir ganz am Anfang die Bergpredigt von Jesus. Es ist der letzte Auftritt von Jesus in diesem Film. Und dann fahren Kamera und Mikrofon immer weiter zurück und sind am Ende so weit vom Berg entfernt wie der Film vom Leben Jesu. Und was hören wir dann? Naja.
Selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Lauter!
Sei still, Mama.
Was heißt still? Ich kann nichts hören.
Können Sie jetzt wohl mal ruhig sein?
Wirst du wohl mit der Popelei aufhören?
Hören Sie mal, ich kann kein Wort von dem verstehen, was der sagt.
Ich möchte Sie doch sehr bitten, sich nicht einzumischen. Ich habe mit meinem Mann gesprochen.
Dann reden Sie woanders mit dem. Ich kann verdammt nochmal nicht ein Wort verstehen.
Fluchen Sie meine Frau nicht an, ja?
Ich habe ihr nur gesagt, sie soll ihren Mund halten, damit ich den Mann da verstehe, Rübennase.
Oh, unterstehen Sie sich, meinen Mann Rübennase zu nennen.
Wieso? Er hat doch eine Rübennase.
Darf ich um Ruhe bitten? Was hat er gesagt?
Ich weiß nicht, ich habe gerade mit Rübennase geredet.
Ich glaube, er sagte, gepriesen sind die Skifahrer.
Was um alles in der Welt ist so Besonderes an Skifahrern?
Ich glaube, es ist mir als Gleichnis zu sehen. Weißt du, mir, Lieber, es bezieht sich auf die ganze Wintersportindustrie.
Siehst du, jetzt haben wir wieder nur die Hälfte mitbekommen. Rübennase.
Hey, wenn du das nochmal sagst, schlage ich dir deine blöde Fresse ein.
Na, lieber weiter zu, vielleicht kommt noch die Stelle, gesegnet sind die Rübennasen.
Nun lass ihn doch in Ruhe.
Noch ein verdammtes Wort, Freundchen, und ich schlag deinen verfluchten Schädel in Stücke.
Du sollst nicht fluchen.
Habt ihr das gehört? Gepriesen sind die Griechen.
Die Griechen?
Wahrscheinlich hat er bei denen noch eine Rechnung offen.
Hat jemand seinen Namen mitgekriegt?
Du wirst ja niemanden vermöbeln.
Ich werde ihn vermöbeln, wenn er mich noch einmal Rübennase nennt.
Ach, halt die Klappe, Rübennase.
Gut. Siehst du diesen Arm hier? Der wird dich in die Erde stampfen.
Oh, er meinte die Siechen. Ich weiß, gepriesen seien die Siechen. Oh, finde ich das allerliebst. Bin ich froh, dass die jetzt endlich was zu tun haben, die alten Siechen.
Und spätestens von diesem Punkt an ist von der Bergpredigt keine Rede mehr, sondern es nimmt endgültig das Leben des Brian seinen Lauf im gleichnamigen Film. Ein Ruck durchs Publikum, Macht und Ohnmacht politischer Reden, davon handelt diesmal der Tag in HR2 Kultur. Denn heute vor 25 Jahren hat der damalige Bundespräsident Roman Herzog seine sogenannte Ruckrede gehalten. Und nachdem wir vorhin über deren rhetorische Besonderheiten gesprochen haben, wollen wir jetzt ihre politische Bedeutung in den Blick nehmen. Professor Martin Sabrow, ehemaliger Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam und emeritierter Professor für neueste Geschichte und Zeitgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Klapp.
Um zu begründen, warum seiner Ansicht nach ein Ruck durch Deutschland gehen müsse, hat Roman Herzog damals, wie gesagt, unter anderem gesagt, der Nachholbedarf an Reformen hat sich bei uns geradezu aufgestaut. War seine Ruckrede also auch ein kräftiger Vorwurf gegen die Arbeit der Regierung Kohl? War sie vielleicht sogar der Anfang von deren Ende?
Naja, ein Jahr später wird Kohl abgewählt und man könnte es so sehen. Allerdings der wichtigste Zeitzeuge, Kohl, selbst sah das ganz anders. Und er empfand diese Rede, wie er in seinen Gesprächen mit Heribert Schwan dann sagen würde, durchaus als Unterstützung seiner Politik. Denn der Ruck, so hat es Herr Kramer ja auch schon beschrieben, der Ruck richtete sich nicht an die Regierung Kohl, sondern an die Gesellschaft, an alle. Und damit war die Regierung, so fühlte sie sich jedenfalls subjektiv, aus dem Schneider heraus.
Aber wenn Reformen nicht angegangen werden, das ist ja das, was Herzog in der Rede beklagt hat, dann ist das doch schon die Verantwortung der jeweiligen Regierung, oder?
Ja, natürlich. Und im Nachhinein würden wir auch sagen, dass es im Zuge der deutschen Vereinigung zu einem objektiven Reformstau gekommen ist. Eine Steuerreform, die geplant war in der Regierung Kohl-Genscher, kam nicht zustande. Die Arbeitslosigkeit kletterte, wir haben es gehört, auf 4,3 Millionen. Und die Transferkosten der deutschen Vereinigung wurden über die sozialen Sicherungssysteme abgefangen und nicht über die Steuern. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Staatsquote schon über 50% gelegen hatte in diesem Jahr, 97. Und insoweit war das eine Ohrfeige für die Regierung Kohl, aber weder vom Redner noch von dem Kanzler als Hörer wurde das so interpretiert.
Vom Nachfolger von Roman Herzog, von Horst Köhler, nämlich ist in diesem Zusammenhang eine rhetorische Frage samt Antwort überliefert. Köhler hat nämlich gesagt, warum findet der Ruck nicht statt? Antwort, weil alle auf ihn warten. Sind diese Reformen, die Herzog da angemahnt hat, sind die denn jemals dann wenigstens später angepackt worden, so wie er das gefordert hat?
Ja, wir kommen dem Problem näher, wenn wir zwischen Resonanz und Wirkung unterscheiden. Die Resonanz auf die Rede war riesig und die Wirkung null. Zumindest die unmittelbare Wirkung. Die Resonanz war riesig, weil Roman Herzog den Ton der Zeit traf. Der Bestseller von Arnulf Baring hieß Scheitert Deutschland? Fragezeichen und eigentlich meinte er ein Ausrufezeichen dahinter. Und der Niedergang von Nixdorf, das Scheitern des Technologiekonzerns Daimler-Benz AEG, all das formulierte ja ein Unbehagen im Zuge der Vereinigung, die Deutschland stark belastete. Und gleichzeitig den Eintritt in das digitale Zeitalter und das Zeitalter der Globalisierung. Insoweit traf die Ruckrede auf ein tatsächlich verbreitetes Unbehagen in der Gesellschaft, aber die Wirkung blieb gering, weil keine Lösungen angeboten wurden. Also das, was Sie eben gesagt hatten, warum findet der Ruck nicht statt, weil alle auf ihn warten, Köhlers höhnischer Spruch trifft es ja ganz genau. Es war ein leerer Appell an die Gemeinschaft.
Ist das eine von den beiden, was Sie genannt haben, die Riesenresonanz, vielleicht genau die Erklärung für die Nullwirkung? Weil wenn alle schon mal so richtig reagiert haben, gesagt haben, ja, das ist richtig, was der da gesagt hat, dann sind alle auch irgendwie entlastet und alle legen dann gleich wieder die Hände in den Schoß?
Ja, das ist ein bisschen sophistisch argumentiert. Klar, kann man tun, aber man kann auch in der Rede andere Anhaltspunkte finden dafür, dass die Resonanz so gering war. Also es sind doch die alten Rezepte, die dort verkündet wurden. Eine Vision des Volkes oder deren Untergang heißt eine Zwischenüberschrift dieser Rede und das führt in der Tat zurück in eine rhetorische Tradition, die Wilhelm Staudacher, das war der Chef des Bundespräsidialamtes zu der Zeit und einer der Autoren dieser Rede, durchaus mit Goebbels Sportpalastrede ganz unbefangen verglichen hatte. Der zweite Punkt, den man nennen kann, ist die innere Widersprüchlichkeit der Rede. Das ist eigentlich geradezu haarsträubend. Einerseits verlangt Roman Herzog Führung, Auf der anderen Seite appelliert er an die Eigenverantwortung. Auf der einen Seite kritisiert er das Krisengerede und German Angst, auf der anderen Seite schürt er sie mit seiner Rede ja geradezu. Und auf der einen Seite fordert er Staatsferne und gesellschaftliche Selbstverantwortung und dann wiederum hat er Sorge vor dem Handeln egoistischer Gruppen. Das sind alles an Punkte dieser Rede, die sich gegeneinander aufheben und damit für diese Wirkungslosigkeit mitverantwortlich sind.
Nun hat Roman Herzog als Bundespräsident dem Nachfolger von Helmut Kohl die Ernennungsurkunde ausgehändigt, nämlich Gerhard Schröder. Und der hat dann in seiner zweiten Amtszeit ja die Agenda 2010 ins Werk gesetzt. Sind diese Reformen etwas, was vielleicht tatsächlich ursprünglich auf diese Ruckrede zurückgeht?
Ja, auch. Wobei, ich meine, wenn wir das in etwas größere Zusammenhänge einordnen, dann ist das Modell des rheinischen Kapitalismus, das die Trente Glorieuse, also die 30 Jahre nach dem Krieg begleitet hat, dieses Modell des rheinischen Kapitalismus war ja in die Krise gekommen und auch in das Gerede. Und die Kritik beginnt nicht mit der Ruckrede von Roman Herzog, die natürlich ein fulminanter Aufschlag war. Sie beginnt eigentlich mit der Kündigung der sozialliberalen Koalition durch Otto Graf Lambsdorff und sein Reformpapier von 1982, das genau diese Reformen verlangte. Und damit kommen wir dazu, dass das Modell zwischen ökonomischer Prosperität oder diese Spannung zwischen ökonomischer Prosperität und Sozialstaat immer neu ausgeglichen werden musste und weiter ausgeglichen werden muss. Und insoweit hat Schröder tatsächlich einen erheblichen Teil dieses Reformstaus beseitigt durch die Agenda 2010 und damit dieses Verhältnis in einer sogenannten dritten Weg-Diskussion neu ausgeglichen. Das war das Blair-Schröder-Papier, das dann entstand in der Kanzlerschaft Schröder, das versuchte zwischen dem deregulierten Kapitalismus und seinen neoliberalen Utopien auf der einen Seite und der Weiterführung des staatlich verfassten Sozialstaatsmodells einen dritten Weg zu suchen.
Und das hat dann dazu geführt, dass durch Schröders Partei, durch die SPD ein Ruck ging, so heftig, dass es die Partei im Grunde dann zerrissen hat, ne?
Natürlich, aber es hat auch seine, wir sollten auch die Kosten berücksichtigen und auch danach fragen, was an der Rede von Herzog eigentlich zukunftsweisend war und was nicht zukunftsweisend war. Auf der einen Seite sinken tatsächlich die Arbeitskosten, auch die Löhne. Es gibt eine Liberalisierung, die dazu führt, dass Deutschland stärker wieder wettbewerbsfähig wird, obwohl man in Parenthese auch sagen muss, dass der Standort Deutschland nicht so schlecht war, wie Herzog ihn in der Rede machte. Wenige Jahre später, 2004, ist Deutschland schon wieder auf Platz 3 der Weltwirtschaft angelangt, noch bevor die Agenda 2010 gegriffen hat. Und wenn wir die Kosten dieser Reformen, vielleicht notwendigen Kosten, uns anschauen, so ist das doch auch ganz erheblich. Wir haben einmal die Spaltung der Gesellschaft, die fortschreitende, mit der Spreizung von Einkommen und Vermögen und damit die wachsende soziale Ungleichheit, die uns heute, denken wir an die knappe Wahl Macrons gegen Marine Le Pen, sehr, sehr stark beschäftigt. Wir haben zerbrechende Erwerbsbiografien. Und wir haben die Bildung eines Prekariats, das nicht nur nach der Auffassung des Soziologen Heinz Bude zu einem der großen Probleme unserer Zeit wird. Und wir haben den Umstand, dass die sogenannten Abgehängten nach rechts gehen und nach rechts votieren. Und wir haben das, was Herzog überhaupt nicht in den Blick nimmt. Das sind die entfesselten Finanzmärkte. Die Deregulierung der Kapitalströme, die von den USA in den Reaganomics ausgeht und auf Deutschland durchschlägt, die führt zu den Krisen, die wir am Finanzmarkt 2000 und 2008 haben und die Franz Müntefering schon zu seinem Satz von den Heuschrecken, von der Heuschreckenplage und den Hedgefonds bringen wird. Und schließlich das, was wir jetzt in diesen Wochen und Monaten so erleben, die Schattenseiten der Globalisierung von der Epidemie, der Corona-Epidemie angefangen bis zur wechselseitigen Abhängigkeit in der Ernährungskrise, die auch mit dem Ukraine-Krieg einhergeht, davon weiß die Ruckrede natürlich noch gar nichts.
Professor Martin Sabro, ehemaliger Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam und emeritierter Professor für neueste Geschichte und Zeitgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Vielen Dank. Die Ruckrede von Roman Herzog war heute vor 25 Jahren die erste der sogenannten Berliner Reden. Aber natürlich gab es auch viele nicht sogenannte Berliner Reden, denn unsere Bundeshauptstadt ist immer wieder ein sehr begehrter Ort, gerade auch für große bedeutende Reden gewesen. Und einige dieser Reden sind auch von ausländischen Staatsoberhäuptern gehalten worden, insbesondere von US-Präsidenten. Daran erinnert jetzt die Kollegin Sabrina Fritz und sie beginnt mit einem US-Präsidenten, der seine erste nicht sogenannte Berliner Rede hielt, als er noch gar nicht im Weißen Haus war, sondern erst noch dorthin wollte.
Im Sommer 2008 sprach Barack Obama im Berliner Tiergarten und Hunderttausende hingen an seinen Lippen. Er war damals noch ein junger Senator, der Präsident werden wollte, seine Haare waren noch nicht ergraut und seine Rede war noch voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
When you, the German people, tore down that wall, a wall that divided East and West, freedom and tyranny, fear and hope, walls came tumbling down around the world.
wenn sie, das Berliner Volk, die Mauer einreißen konnten. Eine Mauer zwischen Ost und West, eine Mauer zwischen Angst und Hoffnung, dann können Mauern auf der ganzen Welt eingerissen werden. Die Berliner Mauer. Kein amerikanischer Präsident kam in den letzten Jahrzehnten an diesem Stück deutscher Geschichte vorbei. Es war der Republikaner Ronald Reagan, der im Juni 1987 dem russischen Präsidenten den Satz entgegenschmetterte: Mr. Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer ein.
Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
Reagan sprach vor dem Brandenburger Tor, begleitet von dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, geschützt von Panzerglas. Unter den Beratern von Ronald Reagan war es sehr umstritten, ob er diesen Satz sagen sollte. Sie hatten Angst, das gute Verhältnis zu dem russischen Präsidenten Mikhail Gorbatschow aufs Spiel zu setzen. Aber Reagan blieb dabei und anderthalb Jahre später ging sein Traum in Erfüllung. Manche sagen, es waren die vier berühmtesten Worte seiner ganzen Präsidentschaft. Aber kein US-Präsident kam an die Begeisterung heran, die John F. Kennedy auslöste. Am 26. Juni 1963 sagte er den berühmten Satz:
In the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner.
Kennedy hatte sich den deutschen Satz in Lautschrift in sein Manuskript geschrieben. Berliner schrieb er Bearlener. Es war ein Signal an die Menschen in Berlin, die eingeschlossen waren von der Berliner Mauer, umgeben von Kommunismus, dass Amerika sie nicht im Stich lassen würde. Kennedy sagte weiter: Wer denkt, der Kommunismus sei gut für Wohlstand, lasst sie nach Berlin kommen.
But it permits us to make economic progress. Lasst sie nach Berlin kommen.
Berliner reden amerikanischer Präsidenten. Und von dem Satz, ich bin ein Berliner, den John F. Kennedy in Lautschrift auf seinem Zettel stehen hatte, kommen wir jetzt zu einem fiktiven Bundestagsabgeordneten mit der Stimme von Loriot und zu den Sätzen, die der offenbar auf sehr vielen verschiedenen Zetteln stehen hat.
Meine Damen und Herren, Politik bedeutet, und davon sollte man ausgehen, das ist doch, ohne darum herumzureden, in Anbetracht der Situation, in der wir uns befinden. Ich kann meinen politischen Standpunkt in wenige Worte zusammenfassen. Erstens, das Selbstverständnis unter der Voraussetzung. Zweitens, und das ist es, was wir unseren Wählern schuldig sind. Drittens, die konzentrierte Beinhaltung als Kernstück eines zukunftsweisenden Parteiprogramms. Wer hat denn, und das muss vor diesem Hohen Hause einmal unmissverständlich ausgesprochen werden, da, meine Damen und Herren, liegt doch das Hauptproblem. Wer das vergisst, hat den Auftrag des Wählers nicht verstanden. Die Lohn- und Preispolitik geht von der Voraussetzung aus, dass die mittelfristige Finanzplanung und im Bereich der Steuerreform ist das schon immer von ausschlaggebender Bedeutung gewesen. Meine Damen und Herren, wir wollen nicht vergessen, draußen im Lande, und damit möchte ich schließen, hier und heute stellen sich die Fragen, und ich glaube, Sie stimmen mit mir überein, wenn ich sage, letzten Endes, wer wollte das bestreiten? Ich danke Ihnen.
Ein Ruck durchs Publikum. Macht und Ohnmacht politischer Reden, so heißt diesmal der Tag in HR2 Kultur am 25. Jahrestag der Ruckrede von Roman Herzog. Vielleicht ist wenige Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ein Ruck durch das Plenum des Bundestages gegangen, als Bundeskanzler Olaf Scholz in jener auf mehrfache Weise außerordentlichen Sonntagssitzung des Bundestages zu einem Begriff gegriffen hat, den wohl nur die wenigsten aus seinem Munde zu hören erwartet hatten. Unser Hauptstadtkorrespondent Kai Clement führt uns jetzt nochmal zu diesem Moment zurück.
Es war ein mächtiges Kanzlerwort, das große Erwartungen geweckt hat.
Wir erleben eine Zeitenwende. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf.
Der Analytiker Scholz hat 5 Handlungsaufträge daraus abgeleitet. Erstens Waffenlieferungen, zweitens Sanktionen, drittens die ohnehin unbestrittene Beistandspflicht der NATO. Viertens mehr Geld für mehr Sicherheit. Dazu gehören das 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr, gut 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung und eine neue Energiepolitik. Schließlich, Zitat, so viel Diplomatie wie möglich, ohne naiv zu sein. Versprochen und geliefert, so klang SPD-Co-Chefin Saskia Esken gut 7 Wochen nach dieser Kanzlerrede.
Die Bundesregierung, Olaf Scholz und die Ampelkoalition stehen fest an der Seite der Ukraine und des ukrainischen Volkes. Und deswegen haben wir von Anfang an mit Waffenlieferungen reagiert, mit harten Sanktionen reagiert.
Leere Rede statt Zeitenwendenrede. So dagegen die Bewertung von CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter.
Bisher wirkt es wie Rhetorik. Das muss jetzt auch unterfüttert werden.
Mehr Einigkeit dagegen bei den Fragen von Sanktionen und Energie. Gas und Öl aus Russland stoppen, ja, aber nicht sofort. So sieht das auch der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck. Seine Zwischenbilanz Ende März im Bundestag.
So wird eine Zeitenwende gemacht. So lösen wir uns aus dem Klammergriff, der in den letzten Jahren entweder durch Unwissenheit oder durch strategische Blindheit immer enger um Deutschland gezogen wurde.
So geht Zeitenwende zu langsam, findet Grünen-Politiker Anton Hofreiter. Ein Ölausstieg sei auch in Wochen möglich. Das Ampelrumoren dauert an. Olaf Scholz hat viel versprochen. Die Brutalität von Butscha hat manches davon verblassen lassen und Grundgesetzänderungen folgen nicht dem Tempo eines Krieges. Auch ist Scholz nicht der Buster-Kanzler, den seine Rede vielleicht vermuten ließ. Er muss eine vielstimmige Dreierkoalition zusammenhalten und seine eigene Partei. Das kann man Vermittler nennen oder eben Zauderer.
Sagt unser Hauptstadtkorrespondent Kai Clement. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Tag.
Guten Abend, Herr Glab.
Zeitenwende. Dass Scholz ein so großes Wort in den Mund nimmt, wie hat das auf Sie gewirkt?
Es hat vor allem erst einmal appellativ gewirkt, in dem Sinne, dass er sagte, wir sind in einer Situation, die wir überhaupt erst einmal neu begreifen müssen. Also im Sinne eines Paradigmenwechsels als Ortsbestimmung. Also weniger in dem Sinne, die ja, wie es ja gerade der Kollege herausstellte, die Ableitung sofort vornehmen. Das ist mittlerweile, und das ist ja bemerkenswert, nach den 8 Wochen auch ein Stück weit in Vergessenheit geraten, dass er ja durchaus Positionen aufgeführt hat, wie auf diese Zeitenwende zu reagieren ist. Aber was eigentlich geblieben ist, und das unterscheidet es sehr vom Ruck, den Sie ja davor besprochen haben, es bleibt der Begriff der Zeitenwende, der ausfüllungsbedürftig bleibt. Also Scholz hat ein großes Wort in die Gesellschaft gesetzt, aber meinem Eindruck nach ist die Ausfüllung zwar in der Rede angeklungen, aber in den seither vergangenen 8 Wochen nie weiter konkret und sehr dezidiert ins Auge bzw. in den Mund genommen worden, und daran krankt diese Rede bis heute.
Zeitenwende, das ist ja, setzt ja zunächst mal voraus oder es beinhaltet jedenfalls jemanden, der eine solche Wende vollzieht. Der kommt aber in diesem Begriff nicht vor. Das klingt so, wie als wäre das plötzlich naturgesetzlich irgendwie über uns hereingebrochen, diese Zeitenwende.
Ja, absolut. Und man müsste sich fragen, zum einen, wie wird sie noch mal konkreter gefasst? Also, anders ausgedrückt, wenn wir es mit einem völlig neuen Momentum zu tun haben, und das werden wir alle statuieren können, das uns regelrecht überrascht und überrumpelt hat. Also, das Wissen darum, ein Eroberungskrieg dieser Art, den wir alle oder fast alle in Deutschland jedenfalls nach 1989 für unmöglich gehalten haben, er findet wieder statt. Dann müsste man zunächst einmal fragen, was für Dimensionen hat das? Was ist konkret die Lage? Und wie muss dann adäquaterweise auch darauf geantwortet werden? Und das alles ist doch sehr unklar geblieben, nicht nur in der Rede, sondern auch in der Zeit danach. Das ist das Problem. Also machen wir es fest am Phänomen der Waffenlieferung. Ja, Scholz reklamiert seither mit großem Stolz, muss man sogar sagen, quasi wie eine Monstranz vor sich hergetragen, dass er die erste Regierung anführt, die deutlich sagt, wir liefern auch Waffen in Krisengebiete, obwohl das bis dato nicht möglich war. Aber in all den Ausführungen, die wir erlebt haben, war die Regierung in keinster Weise konsistent. Sie hat lange sich geziert, schwere Waffen zu liefern. Wir haben es erlebt, Anfang waren es ausdrücklich nur Helme, ein Desaster in der Kommunikation. Dann arbeitete man sich sukzessive, aber immer mehr vom Ende her nach vorne. Man hat aber bis zum Schluss eigentlich geleugnet, dass Bestände vorhanden sind, auch gerade an schweren Waffen. Jetzt aber liefert man sie doch. Will sagen, die Zeitenwende hat nie eine konkret analytische, direkte Umsetzung gefunden. Das ist dem Umstand geschuldet, dass die Koalition nicht konsistent agiert, aber auch, dass die SPD in sich zutiefst zerrissen ist.
Kann man sagen, dass Scholz mit diesem Begriff der Zeitenwende irgendwie vorbereiten oder auch rechtfertigen wollte, dass die Parteien seiner Koalition jetzt alte Prinzipien oder bisherige Prinzipien über Bord werfen müssen und dass aber dann die Koalition irgendwie diesen Schritt selber noch nicht vollständig gegangen ist, diese Prinzipien tatsächlich über Bord zu werfen?
Ja, absolut. Es war ja auch in der Hinsicht eine Rede, die nicht primär vorbereitet war. Also wenn wir zum Beispiel den Vergleich, der ja mehrfach angestellt wurde, mit der Schröderschen Agenda-Rede, der Harz-Rede heranziehen, dann war auch damals ein Moment der Überrumpelung vorhanden, aber die Harz-Debatte, Sie haben ja gerade den langen Bogen geschlagen, von der Ruck-Rede bis zur Schröderschen neoliberalen Agenda, dem dritten Weg, diese Debatte war zumindest vorbereitet. Bei Scholz war es ja sogar so, dass er 3 Tage nach dem Beginn des Angriffskriegs der russischen Seite, dass er 3 Tage danach ohne jede Vorbereitung, weder der Koalitionspartner, also selbst Herr Habeck oder Frau Baerbock wussten nicht um die konkrete Höhe des 100-Milliarden-Pakets, geschweige denn die eigene Fraktion von Olaf Scholz. Er hat eine regelrechte Überrumpelung getätigt und dafür brauchte er natürlich den Begriff der Zeitenwende, den man allerdings durchaus unterfüttern kann. Ja, in der Tat, wie ich sagte, die Zeitenwende besteht darin, dass wir es plötzlich mit einem hochaggressiven Russland als einer atomaren Supermacht zu tun haben. Etwas davor, so jedenfalls in weiten Teilen der Bundesrepublik nicht gedacht ist. Hier aber gerinnt es eben tatsächlich zu einer Überrumpelung, die jetzt, und das ist ja das Problem, die jetzt in den konkreten Debatten sowohl mit der eigenen Koalition, aber auch mit der Opposition, mit der CDU-CSU, die Scholz ja braucht, um beispielsweise das 100-Milliarden-Paket umzusetzen, die jetzt erst überhaupt legitimiert und konkret überzeugend in die Bevölkerung gebracht werden muss. Und daran scheint der Kanzler jetzt gegenwärtig zu scheitern. Der Spiegel geht ja mittlerweile sogar so weit zu sagen, Scholz ist ein Kommunikatotalausfall. Das ist gewissermaßen die brutalst mögliche Abwertung seiner kommunikativen Fähigkeiten. Aber man muss ja in der Tat feststellen, ein großer Begriff wurde gesetzt und bis heute ist er nicht hinreichend übersetzt. Also erklärend in der Bevölkerung durchgesetzt worden. Und das ist ein ganz, ganz gewaltiges Problem dieses Kanzlers.
Und all das natürlich in einer Situation, in der die Ampelkoalition ja eigentlich auch einen Ruck durch Deutschland gehen lassen wollte. Sie hat sich als Fortschrittskoalition vorher begriffen. Was wird denn davon übrig bleiben angesichts der aktuellen Krisen? Oder werden wir von diesen aktuellen Krisen vielleicht ohnehin derart durchgeschüttelt, dass wir noch mehr Ruck gar nicht verkraften können?
Das ist genau das entscheidende Problem. Momentan hat man ja den Eindruck, der Kampf gegen Russland, die russische Intervention, den russischen Angriffskrieg überlagert alles. Das ist aus der gegenwärtigen Situation natürlich auch höchst erklärlich. Aber machen wir uns bewusst, dass wir es aller Wahrscheinlichkeit mit einem langen Kriegszustand, möglicherweise auch dann mit einem eingefrorenen Konflikt größter Kategorie zu tun haben, dann werden natürlich notwendigerweise die anderen Krisen ihr Recht verlangen, hart gesprochen. Also die Klimakrise, die unumwunden weitergeht. Wir erleben sogar eine Welthungerkrise. Wir werden es mit großen Flüchtlingsströmen zu tun haben, die durch die Tatsache, dass die Kornkammer Ukraine ausfällt, noch verstärkt werden. Das heißt, das, was der Kanzler bereits jetzt gewaltig vermissen lässt, eine Überzeugungsfähigkeit, was die Bewältigung der Kriegsfolgen anbelangt, kommt in noch weit größerer Form auf uns zu, wenn es um die Klimakrise geht, die ganz großen Krisen dieser Gegenwart, die Klimakrise vor allem, das Artensterben, all das, was diese gegenwärtige Regierung eigentlich immer als eine Win-Win-Situation beschrieben hat. Dieses Fortschrittsmodell, mehr Fortschritt wagen, in Anlehnung an das Mehr-Demokratie-Wagen von Willy Brandt, wie der Koalitionsvertrag überschrieben ist, hatte immer, ich nenne es die Illusion eines Wachstums in einen ökologischen, nachhaltigen Fortschritt. Die große Frage wird sein, ob wir mit dem Krieg nicht genau das Umkippen in eine Zeit erleben, wo das Wachstum nicht mehr in dem Maße funktioniert. Wir erleben bereits jetzt die Rückstufung durch den IWF, die Ankündigung einer großen Weltwirtschaftskrise, wenn nicht Rezession. Und das macht es natürlich noch weit notwendiger, ein anderes Modell, auch hier eine Zeitenwende zu erklären, wo diese Republik nicht nur ihren Friedensstatus ein Stück weit verliert, sondern auch den Status ewigen Wachstums. Und wir um der Nachhaltigkeit willen auch Defizite, Zumutungen, also auch Verluste natürlich gerade bei den besser Situierten in Stellung bringen müssen. All das wird der Kanzler zu erklären haben, wenn diese Krisen wirklich zu bewältigen sein sollen.
Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Vielen Dank. So, und nach Scholz ist jetzt erstmal Erhard an der Reihe. Allerdings nicht Scholzens Vorgänger im Amt des Bundeskanzlers. Nein, nicht Ludwig Erhard, sondern Heinz Erhard, der lieber mit Worten spielte als mit einer Zigarre.
Meine sehr geehrten und Herren, nachdem ich mich hier auf dieser Bühne versammelt habe, möchte ich zunächst etwas fallen lassen. Und zwar die Bemerkung, dass es leichter ist, den Mund zu halten als eine Rede. Aber, Komma, es... Dann nehmen Sie sich ein bisschen zusammen. Es lüstet mich, es gelüstet mich, Ihnen ziemlich und herzlich dafür zu danken, dass hier so gut wie fast alles voll ist. Man sieht so gut wie fast niemand, der nicht hier wäre. Liebe Festgenossen, wie sagt schon Heinrich der Verschleimte? Er sagt, er sagte, alles im Leben geht natürlich zu, bloß meine Hose geht natürlich nicht zu.
Ein Ruck durchs Publikum, Macht und Ohnmacht politischer Reden, der Tag in HR2 Kultur. Die Ruckrede des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog heute vor genau 25 Jahren hat uns zu diesem Tag inspiriert, aber er war nicht der einzige Bundespräsident, der mit einer Rede von sich reden machte. Kein Wunder, denn unser Politikredakteur Nikolaus Buschlüter hat vollkommen recht mit dem, was er gleich zitiert zu Beginn seines Streifzugs durch die rhetorische Blütenpracht bundespräsidialer Reden.
Die Macht des Wortes ist die einzige wirklich wichtige Macht, die ein Bundespräsident besitzt. So sagen es politische Beobachter in Berlin oft, wenn sie über das deutsche Staatsoberhaupt berichten. Einen starken Gebrauch davon machte der 6. Bundespräsident, Richard von Weizsäcker, der sich selbst mehrmals als Laienbischof bezeichnete. Besonders ins Gewissen redete der höchste Mann im Staat den Deutschen 1985 am 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Zwar hatte auch der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl zuvor schon von einem Tag der Befreiung gesprochen, von Weizsäcker betonte aber, dass alle Deutsche von den Nazis befreit worden seien. Das war neu. Von Weizsäckers Rede ging als Zäsur in die Erinnerungsarbeit ein und löste viele weitere Debatten über das deutsche Selbstverständnis aus. Wie auch ein Satz seines späteren Nachfolgers Christian Wulff. Da ging es allerdings um ein ganz anderes Thema.
Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
Das sagte Christian Wulff am Tag der Deutschen Einheit 2010. Für den Satz bekam der Christdemokrat viel Applaus, zum Beispiel von Migrantenverbänden, aber auch massig Kritik. Und die vor allem aus den eigenen Reihen. CSU-Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich sagte, dass der
Islam zu Deutschland gehört, ist eine Tatsache, die sich auch aus der Historie nirgends belegen lässt.
Das einst ungeschriebene Gesetz, der Bundespräsident darf nicht kritisiert werden, galt da schon lange nicht mehr im politischen Berlin. Das zeigte auch das Beispiel Horst Köhlers, der von 2004 bis 2010 im Schloss Bellevue saß. Ruckreden sind von dem Ökonomen Köhler nicht in Erinnerung geblieben. Dafür verheddert er sich in einem Deutschlandradio-Interview, als er Bundeswehreinsätze mit deutschen Wirtschaftsinteressen in Zusammenhang brachte.
Meine Einschätzung ist, dass insgesamt wir auf dem Wege sind, doch auch in der Breite der Gesellschaft zu verstehen, dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall, auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege.
Nach einem Sturm der Entrüstung in Medien und Politik schmiss Köhler wenig später entnervt die Brocken hin und nahm seinen Hut. Ebenso wie 1988 der ehemalige Bundestagspräsident Philipp Jenninger. Der CDU-Mann hielt zum 50. Jahrestag der Novemberpogrome eine Rede im Deutschen Bundestag, bei der an vielen Stellen für viele Zuhörer unklar blieb, was nun Zitat war und was die Meinung des Bundestagspräsidenten.
Und was die Juden anging, hatten sie sich nicht in der Vergangenheit doch eine Rolle angemaßt, so hieß es damals, die ihnen nicht zukam? Mussten sie nicht endlich einmal Einschränkungen in Kauf nehmen? Haben Sie es nicht vielleicht sogar verdient, in Ihre Schranken gewiesen zu werden?
Jenninger beteuerte danach, er sei missverstanden worden. Er hatte die Macht des Wortes offenbar unterschätzt. Was auch für die erste Kanzlerin zutreffen könnte. Angela Merkel ist in ihren 16 Jahren Amtszeit praktisch nie durch geschliffene Reden oder emotionale Vorträge aufgefallen. Auch ihre Regierungserklärungen im Bundestag fielen oft in die Kategorie sachlich, aber dröge. Ausnahmen gab es nur wenige, dafür aber herausragende. Zu Beginn der ersten Corona-Welle im März 2020 appellierte die Kanzlerin an die Deutschen:
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
Der zweite Satz, der von Merkel mit Sicherheit in Erinnerung bleiben wird, fiel eher spontan. Als 2015 Tausende von Flüchtlingen täglich nach Deutschland kamen, sagte sie:
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Die Zuhörer mit einer Rede in den Bann zu schlagen, ihnen einen Ruck zu geben, das schaffen aber nur ganz wenige in der Politik.
Meint unser Politikredakteur Nicolas Buschlüter. Ein Publikum in den Bann zu schlagen und zu erreichen, dass ein Ruck durch dieses Publikum geht, das ist vielleicht nur durch eine Arbeit zu schaffen, die Professor Daniel Hornow, Kulturwissenschaftler an der Kunsthochschule Kassel, in einem Artikel für die Wochenzeitung Die Zeit als Arbeit am Begriff bezeichnet hat. Guten Tag, Herr Professor Hornow.
Hallo, Herr Klapp.
Sie schreiben in Ihrem Artikel, Sprache kann Wirklichkeiten abbilden und verdichten. Umgekehrt kann Sprache aber auch Wirklichkeiten stiften. Täuscht der Eindruck, dass Sätze wie der 8. Mai war ein Tag der Befreiung oder der Islam gehört zu Deutschland eigentlich beides tun, Wirklichkeiten abbilden und zugleich neu stiften?
Ja, tatsächlich war das auch mein Gedanke jetzt gerade, als ich das Stück verfolgte, das im Vorspann nochmal eingespielt wurde. Vielleicht eher nochmal stärker bei der Wulff-Rede. Ne? Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Das ist erstmal beschreibend gemeint gewesen. Also hier versucht ein Bundespräsident eine Situation in Deutschland zusammenzufassen, auf den Punkt zu bringen, vielleicht auch doch auch nochmal ein bisschen zu pointieren. Aber indem er das eben tut, indem er sozusagen versucht, Wirklichkeit zu beschreiben, stiftet er auch Wirklichkeit. Plötzlich entstand diese Diskussion darum, ja, gehört jetzt der Islam zu Deutschland? In welcher Weise gehört er zu Deutschland? Und müsste er vielleicht nicht auch stärker noch zu Deutschland gehören, als er bisher gehört hat? Das heißt, hier verschränkten sich sozusagen Beschreibung und, ja, wenn man so will, Forderungen an Wirklichkeit.
Wie ist das nur mit dem Begriff Zeitenwende? Den haben wir eben schon besprochen mit Albrecht von Lucke auf der politischen Ebene. Wie nehmen Sie diesen Begriff auf der sprachlichen Ebene wahr? Ist das auch ein Begriff, der der Wirklichkeit abbildet oder stiftet oder beides?
Ich glaube, das Problem ist, dass sozusagen Olaf Scholz ja wörtlich gesagt hat, wir erleben eine Zeitenwende. Und das ist so ein Scholzer Rhetorik-Move. Ne? Er beschreibt sozusagen eine Situation, verbindet vielleicht diese Situation dann auch mit einem bestimmten Begriff, mit einem Signalwort, mit einem Schlüsselbegriff, eben den der Zeitenwende. Aber er lässt offen, was er jetzt nun tatsächlich unter dieser Zeitenwende versteht. So bleibt der Eindruck zurück, Olaf Scholz, der Bundeskanzler selbst, steht unter dem Eindruck der Zeitenwende, aber er füllt sozusagen seine Erfahrung der Zeitenwende nicht mit konkreten politischen Maßnahmen. Das heißt, hier fehlt eigentlich genau dieser zweite Aspekt, nämlich dass sozusagen eine Zeitenwende auch hergestellt werden muss, dass sie initiiert werden muss, dass sie mit konkreten politischen Entscheidungen unterfüttert und plausibel gemacht werden muss. Und ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, naja, wer nur feststellt, dass es eine Zeitenwende gibt, der zieht sich auch ein Stück weit aus der Verantwortung zurück, Wirklichkeit zu gestalten. Also er sozusagen stellt die Beschreibung von Wirklichkeit vor die Forderung an die Wirklichkeit.
Gehört also die Arbeit am Begriff, oder sagen wir mal so, ist die Arbeit am Begriff, wie Sie das nennen, also dann nicht nur eine rhetorische Arbeit, sondern muss dem erstmal vorausgehen, ja, was will ich eigentlich politisch und welche Begriffe kann ich dann redlicherweise eigentlich nur verwenden, je nachdem, was ich politisch will oder nicht will?
Politik ist ja sozusagen das Ringen um Sprache, das Ringen um Begriffe, das Setzen von Begriffen, das Einbringen einer politischen Programmatik geht meist einher mit dem Einbringen eines sozusagen besonders starken, besonders ja auffälligen neuen Begriffs. Und tatsächlich muss dann dieser Begriff auch mit Substanz, mit Leben, mit konkreten Forderungen oder Perspektiven gefüllt werden. Und wenn das ausbleibt, bleibt vielleicht auch bei vielen Menschen so ein schales Gefühl zurück. Naja, hier wird jetzt nun was in Aussicht gestellt, hier soll was Großes passieren, aber wir wissen eigentlich gar nicht, was genau passieren soll. Und ich empfinde das schon als ein Problem, ein diskursives Problem, denn wenn erstmal dieses Gefühl sich bei vielen Menschen breit macht, dass etwas Großes in Aussicht gestellt wird, dann aber nichts Konkretes folgt, kann das durchaus eine Politikverdrossenheit befördern. Also sozusagen Begriffe müssen auch durch weitere Begriffe eingeschärft werden, müssen konkretisiert werden. Das alleinige Vertrauen auf den Begriff selbst stimmt doch vielleicht viele Menschen heute auch skeptisch.
Die Arbeit an Begriffen nennen Sie in diesem Artikel ein demokratiepolitisches Muss. Was würde es denn umgekehrt bedeuten, wenn wir eben nicht so, wie es Ihnen angemessen erscheint, an Begriffen arbeiten? Was passiert dann mit einer Demokratie?
Dann rutscht eine Demokratie in den polemischen, man könnte vielleicht sagen populistischen Schlagabtausch ab. Die Arbeit an Begriffen meint vielleicht dann eher sozusagen die Arbeit an Differenzierungen, an Nuancierungen, an dem Herausarbeiten von Grautönen, von Zwischentönen. Ich halte das für ganz, ganz wichtig für ein öffentliches politisches Klima, dass es möglichst viele Menschen gibt, die sich um eine solche Abwägung von Begriffen, von Sprache, von einem Scharfstellen von Sprache kümmern. Denn wir erleben ja, dass sozusagen die populistische Verführung eine ganz starke Verführung ist und sie setzt eben gerade nicht auf die Arbeit am Begriff, setzt gerade nicht auf die Grautöne, sondern versucht Wirklichkeit in Schwarz und Weiß zu unterteilen, in Gut und Böse zu unterteilen, wenn man so will. Und ein, ja, doch hoffentlich wirksames Mittel gegen populistische Vorstöße sollte doch die Arbeit am Begriff, also das Bemühen um Differenzierung in der Sprache sein.
Das heißt, einerseits zwar die Dinge beim Namen nennen, wie das auch Roman Herzog in seiner Ruckrede gesagt hat und vielleicht auch tatsächlich getan hat, auf der anderen Seite aber immer wieder darüber diskutieren, welche Dinge man nun am besten bei welchem Namen nennt.
Zum einen das, welche Dinge man hier jetzt konkret beim Namen nennt, aber vielleicht auch sozusagen den Hinterraum, den Rückraum, den uneinsehbaren Raum von Begriffen ausleuchten. Also, dass man sich als Politikerin und Politiker darum bemüht, eigene Entscheidungen plausibel zu machen. Vielleicht sogar so weit geht, zu sagen, welche Schwierigkeiten man selbst bei der Entscheidungsfindung hatte, um sozusagen die Entscheidung dann auch glaubhaft, glaubwürdiger und letztlich damit annehmbarer erscheinen zu lassen. Also das, was man jetzt vielleicht unter einem modischen, modernen Begriff wie Authentizität fassen möchte, ne, dass sich politische Repräsentantinnen und Repräsentanten darum bemühen, Entscheidungen nochmal durch eine eigene Form von Reflexion plausibel zu machen, das halte ich für ganz wichtig. Und das ist auch eine Das ist ein neuer Politikstil, der dann einziehen würde. Das ist keiner mehr, der nur auf die großen Schlagworte vertraut, sondern das ist eine etwas bedächtigere, eine etwas differenziertere, eine etwas abwägendere Form der politischen Kommunikation.
Professor Daniel Hornhoff, Kulturwissenschaftler an der Kunsthochschule Kassel. Ganz herzlichen Dank. Ein Ruck durchs Publikum, Macht und Ohnmacht politischer Reden. Das war der Tag in hr2 Kultur als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Wenn Sie sich einen Ruck geben müssen, den nächsten Tag anzuhören, dann wünsche ich Ihnen, dass dieser Ruck durch Sie gehen möge. Aber vielleicht ist das ja gar nicht nötig und Sie tun es von sich aus. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.